Heute im E-Bike News Podcast geht es um vernetzte E-Bikes, die Unfälle vermeiden helfen. Wir haben Spaß mit elektrischen Fahrradpumpen und wir sprechen über zwei E-Bike-Tests.
E-Bike News, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur 16. Folge des E-Bike News Podcasts. Hier geht es wie immer um Kaufberatung zu E-Bikes. Es geht um E-Bike-Neuheiten und um Zubehör. Und mit dabei ist wie immer der Simon. Er ist Content Manager bei E-Bike News und Christian. Ich bin Gründer des Magazins. Hi Simon.
Hallo.
Also wenn ich rausgucke, bei mir schneit's, es scheint liegen zu bleiben. Ich trinke Kaffee und esse Low-Carb-Kekse. Und was machst du so?
Hier schneit's nicht, aber wenn es jetzt regnen würde, dann würde es hier, glaube ich, auch schneien, weil es ist richtig kalt und das ist richtig schön. Das kennt man aus den letzten Jahren irgendwie nicht mehr so. Und es war aber auch teilweise glatt heute Morgen. Und ja, mit Low-Carb-Keksen kann ich, wie du weißt, nicht so wahnsinnig viel anfangen. Wenn ich Kekse esse, dann triefen die meistens vor Fett und haben richtig Energie. Ich bin aber auch jemand, der relativ früh schon Spekulatius-Kekse kauft
Stimmt, das hatten wir mal. Ja, genau. Ich habe mich immer gefragt, wer kauft diese Kekse schon im Sommer, aber Simon ist Kunde.
Hier ist einer. Also nicht im Sommer, ich versuche schon so ein bisschen rauszuzögern, aber ich greife dann schon so im Oktober auf jeden Fall zu.
Wenn der Dominostein dich anlacht.
Ja.
Sehr gut. Ja, und wenn man Kekse isst, dann muss man das auch so ein bisschen abtrainieren. Entweder auf dem Laufband oder man fährt Fahrrad oder eben auch E-Bike. Und wir sind wieder ein paar E-Bikes gefahren, haben die getestet. Und das ist so das erste Thema. E-Bike-Tests. Zwei E-Bikes wollen wir besprechen. Die eines eint, sie sind relativ günstig. Fangen wir mal mit dem ersten an. Das ist das Rad Mission von Rad Powerbikes. Das ist eine amerikanische Firma, die eigentlich seit diesem Jahr sehr stark auch hier in Europa aktiv ist. Und erzähl doch mal, wie sieht denn dieses Bike vor allen Dingen aus, das Rad Mission?
Das Rad Mission ist eher ein Urban E-Bike, klassisches City E-Bike, hat auch keine Gänge, ist ein Single Speed, also trifft richtig meinen Geschmack, weil es hat so ein bisschen Look von einem alten Stahlrahmenbike, ist aber ein Alu-Bike. Und ja, also das hat total Charme, ist Geschmackssache, würde ich sagen. Ich mag es sehr gerne.
Also wenn man sich die Bilder anguckt, oder ich bin es ja auch einmal gefahren, das ist wirklich dieser Stahlrahmen-Look, der mir auch super gefällt. Das Einzige, du siehst dann halt schon sehr prominent den Akku. Also der ist sehr prominent auf dem Unterrohr drauf.
Ja, klar, das ist natürlich bei dem Preis jetzt kein Urban E-Bike mit versenktem Akku irgendwo in der Sattelstütze und was weiß ich, mit Trinkflaschenhalter, Extender und so. Also da ist einfach ein fetter Akku auf dem Unterrohr. Das muss man wissen und mögen.
Aber du hast gesagt, bei dem Preis, den haben wir noch nicht genannt. Also wir sind da so bei um die 1000 Euro, je nachdem, was du für eine Ausstattung haben willst, mit Schutzblechen und mit Korb oder was auch immer.
Genau, also in der normalen Variante kostet das 1099 Euro UVP und das halt schon eine ziemliche Ansage. Vor allem für ein Bike, was tatsächlich auch echt Qualität mitbringt. Also ich war durchaus beeindruckt, um es mal vorwegzunehmen.
Du warst auch beeindruckt, kann ich mich dran erinnern, als die Verpackung ankam. Was sind das Besondere? Also wir kriegen ja häufiger Verpackungen, aber nicht alle Verpackungen sind wirklich gleich gut oder gleich stabil. Was ist dir hier aufgefallen?
Ja, mir ist natürlich bei der Verpackung direkt aufgefallen, dass der Karton bedruckt war. Und das sieht natürlich stylisch aus und macht Eindruck. Also wir haben da auch ein Bild im Artikel, das könnt ihr euch angucken. Und vor allem war ich sehr angetan von der Tatsache, wie das Bike im Paket war. Denn und ich habe wirklich schon viele Räder ausgepackt. Ich habe auch mal eine Zeit im Fahrradladen gearbeitet und wir haben permanent nur Fahrräder ausgepackt. Und das da war
von bekannten Marken wohlgemerkt, wahrscheinlich.
Von bekannten Marken, KTM, Cube, wie sie alle heißen. Und das hier, ich meine, klar, natürlich geben die sich noch mal ein bisschen mehr Mühe, denn es ist natürlich ein reiner Online-Versand. Die Fahrräder kriegst du jetzt nicht im Geschäft. Und ich meine, wenn dann 50 Fahrräder im LKW kommen, sind die natürlich anders verpackt, wenn man die dann sowieso auspackt und in den Laden stellt. Das muss man auch dazu sagen. Aber also noch mal ein paar Sätze zurück. Das war wirklich mega eingepackt. Da war alles super geschützt. Da war sogar eine Brücke unten, wo die Gabel drin befestigt war. Also wirklich tipptopp. Da okay, top. Kann gar nichts anbrennen beim Transport.
Und was kommt denn aus der Verpackung raus, beziehungsweise was war denn so dein erster Eindruck, als du es rausgenommen hast und aufgebaut hast, und wie waren so die Komponenten?
Ja, mein erster Eindruck war erstmal durchaus beeindruckend, denn ich habe es mir so nicht vorgestellt für ein 1099 Euro E-Bike, wohlgemerkt. Also der Lack hat einen super Eindruck gemacht, die Nähte sind gut, das ist wirklich ein tolles Fahrrad, und bei dem Preis sind natürlich auch gute Komponenten verbaut. Das Teil hat Scheibenbremsen, gut, haben wir auch, also das bleibt natürlich im Gedächtnis sowas, die Tektro-Bremsgriffe, der hat links oben so eine ganz Mini-Klingel. Und das ist cool. Das ist, natürlich gibt's das und natürlich kann man das verbauen, aber das hat man so nicht auf dem Schirm, weil das die wenigsten machen. Klar, das sieht für den einen oder anderen vielleicht auch ein bisschen klobig aus, weil der Bremsgriff etwas, ja, massiver ausgebildet ist. Aber unterm Strich ist es einfach nur praktisch und du hast halt keine externe Klingel noch am Lenkrad, was ich sowieso generell überhaupt nicht schön finde.
Es ist halt eher integriert und es passt natürlich auch zu einem Urban Bike, aber das erwartest du jetzt vielleicht nicht bei so einem günstigen Rad, dass sowas dabei ist.
Nee, überhaupt nicht. Also es hat sich durchaus durchdacht angefühlt und es ist auch nicht so, dass jetzt zum Beispiel die Frontleuchte jetzt irgendwie halt noch an die Gabel geklatscht wurde, sondern die ist oben mit dem Vorbau montiert. Das ja, ist super. Das ist richtig cool.
Aufgeräumt.
Ja, aufgeräumt. Und durchdacht. Durchdacht hat sich jemand mal, ja, Gedanken gemacht und nicht einfach nur Komponenten eingekauft, zusammengesteckt und ab geht die Post.
Sag mal noch ein bisschen was zum Antrieb. Also es ist ein Nabenmotor drin, der steckt hinten drin. Es ist ein Getriebeantrieb, richtig?
Wenn du das so aufgeschrieben hast, ja.
Dann ist also es ein Getriebeantrieb. Weil ich meine mich zu erinnern, dass wir uns über das Geräusch unterhalten haben, ob es eine Geräuschentwicklung gibt. Weil wenn es einen Getriebeantrieb gibt, dann gibt es ja die mehr, sag ich mal, bei einigen mehr, bei anderen weniger, dass man es hört. Wie war denn da die Geräuschkulisse? Ich spreche das deswegen an, weil ich weiß von vielen unseren Leserinnen und Lesern, dass natürlich das Geräusch immer auch ein Thema, ja, ob es störend empfunden wird oder nicht.
Das stimmt auf jeden Fall und das ist eine Sache, da hast du mich jetzt ein bisschen kalt erwischt, weil klar, wenn ich einen Getriebemotor höre, dann merkst du das auch direkt und dann habe ich das auch abgespeichert. Aber hierbei ist es mir tatsächlich gar nicht aufgefallen.
Ja, aber es ist doch super dann.
Und das wäre dann gelöst. Auf jeden Fall genau. Also es ist gut gelöst und mir war der Antrieb jetzt nicht wahnsinnig störend im Gedächtnis geblieben.
Okay, das ist doch gut. Also ich meine, gerade bei so einem Urban-Rad, wenn du drauf sitzt und so schön durch die Stadt gleitest, dann finde ich da auch wirklich ein Geräusch störend. Es gibt ja dann eher so Bikes, die auch von Lieferanten genutzt werden. Da sind ja auch häufiger Getriebemotoren drin. Das hörst du dann richtig und da hat es sicherlich auch seine Rechtfertigung und ist nicht so wild. Aber ich finde, wenn ich privat unterwegs bin mit meinem Rad, um zu pendeln, dann möchte ich schon nichts großartig hören, höchstens das Rollgeräusch.
Ja, voll. Also nix würde ich da jetzt auch nicht sagen. Klar gibt es dieses elektrische Fiepen, das lässt sich auch nicht vermeiden und das ist ja dann auch irgendwie cool. Aber es ist mir auf jeden Fall nicht im Gesamtkonzept störend in Erinnerung geblieben. Also lassen wir es vielleicht dabei.
Was mir noch in Erinnerung geblieben ist, es hat einen Gasgriff, aber der Gasgriff wird nicht genutzt, um auf 25 Stundenkilometer zu beschleunigen, was ja auch illegal wäre oder nicht erlaubt in Deutschland. Aber wofür ist der Gasgriff da? Ich habe was gelesen von einem Booster. Das musst du mir mal genau erklären. Ich denke jetzt immer bei Booster an die Boosterimpfung, aber was macht dieses Rad?
Ich habe gestern übrigens einen Termin für unsere Boosterimpfung gekriegt.
Ich habe meine Boosterimpfung am 3. Advent. Ich dachte, schön jetzt am Sonntag dann zum
schön
Flughafen Sonntags Tegel
gehen. Cool.
Genau, und dann ein Lichtlein anzünden.
Ja, genau.
Okay, aber Booster im Gasgriff.
Ja, das ist dir so in Erinnerung geblieben, weil wir wahrscheinlich dermaßen davon geschwärmt haben und das ist ein dermaßen cooles Feature. Also, du hast so einen kleinen Gasgriff und man denkt erstmal, okay, dann hat sich das wieder erledigt mit der Legalität in Deutschland. Aber dieser Gasgriff, der funktioniert quasi als Anfahrhilfe oder Schiebehilfe. Das heißt, man muss nicht wie bei den herkömmlichen Systemen irgendwie eine Taste drücken und dann kommt so ein bisschen Schiebehilfe, wenn man Glück hat. Sondern hier dreht man einfach am Gasgriff und der Motor beschleunigt auf 6 km/h. Und das macht er ohne Rücksicht auf Verluste und auch nicht so ein bisschen Schiebehilfe, sondern du kannst dich da draufsetzen, ziehst den Gasgriff und das Bike schiebt erstmal bis 6 km/h an und dann kannst du weiter treten. Und das ist dermaßen geil, gerade in Verbindung mit dem Single Speed, also weil du ja keine Gänge hast.
Stimmt, das ist ein
Single Speed.
Du
kannst entsprechend auch nicht jetzt irgendwie an der Ampel runterschalten. Sondern stehst einfach, Gasgriff, 6 km/h, weitertreten. Voll geil. Ich saß da drauf und hab jedem erzählt, ich möchte nie wieder was anderes haben, weil das ist richtig, richtig cool. Und diese Schiebehilfe, die schiebt dich halt tatsächlich auch einen Berg hoch. Also du kannst da ganz gemütlich, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du bist irgendwie in Köln unterwegs, was wir waren, und versuchst dich durch die Rheinpromenade zu drängeln, super viel los, samstags, Sonne scheint und man kann einfach mit dem Gasgriff so gemütlich durch die Menschenmassen, ich wollte eigentlich ein Wort finden, cruisen. Man kann durch die Menschenmassen cruisen, so.
Ja.
Ja, und das ist richtig cool. Und der Booster funktioniert so, wenn du jetzt in Stufe 2 oder sowas bist, hast du logischerweise, also es gibt 5 Unterstützungsstufen und jede Stufe, gerade in den Anfangsstufen, das ist häufiger so bei den günstigeren Heckantriebssteuerungen, dass die nicht bis 25 km/h unterstützen, sondern das machen nur die obersten Stufen. Und wenn du in einem solchen Modus sein solltest und du willst jetzt irgendwie ein Überholmanöver starten, und dann drehst du einfach am Gasgriff, bist automatisch in der höchsten Stufe und kannst voll durchziehen bis 25.
Das ist smart. Also beide Funktionen sind smart. Die erste finde ich insofern so beeindruckend, weil es ist ja wirklich ein Single Speed. Und gerade am Berg, vielleicht auch deswegen gerade dieser Getriebeantrieb, kannst du natürlich nicht einfach so in die Pedale treten, ohne nicht in Schwitzen zu kommen. Also gerade bei einer hohen Steigung. Und das ist schon mal gut. Und das andere mit dem Booster erinnert mich an auch so einige Konzepte, die ich im Kopf habe, wo man eine Taste drückt dann, dass man nochmal extra Schub bekommt. Und da ist es eben geregelt über den Drehgriff, sehr smart gemacht und vor allen Dingen für den Preis erstaunlich, dass das da so untergebracht werden konnte.
Ja,
dass man sich so viel Gedanken gemacht hat.
Ja.
Und sag mal, dann, wenn du das Rad jetzt so dir mal noch vorstellst, wie du da drauf gefahren bist, für wen ist das sinnvoll? Für wen wäre das etwas?
Boah, das ist also erstens eine individuelle Geschichte, denn man muss das Design natürlich mögen. Aber sonst kann ich das Rad für super viele Einsatzbereiche empfehlen. Also ich kann das dem Pendler, der jetzt nicht 35 Kilometer macht und entsprechend halt schon wirklich was Hochwertiges braucht, genauso empfehlen wie, weiß ich nicht, Besorgungsfahrten, Freizeitfahrten am Wochenende. Also du kannst damit super viel machen. Da sind auch 27,5 Zoll Räder drauf. Die sind auch etwas breiter. Also du kannst damit auch super mal irgendwie einen Feldweg entlang donnern und man sitzt so ein bisschen, ja, einfach.
Ist eine sportliche Position,
ja, es muss ist, man sagen. Ja, es ist sportlich. Ich bin wirklich bei dem Preis sehr beeindruckt gewesen und kann das Rad tatsächlich relativ uneingeschränkt für viele Bereiche empfehlen.
Es gibt auch eine Version noch mit dem Trapezrahmen, muss man sagen. Also genau. Gerade wenn man vielleicht nicht diese sportliche Variante haben möchte, sondern einen Einstieg, der dann ein bisschen tiefer ist.
Genau. Und es gibt zwei Farben.
Abgesenkt ist. Ah, okay. Es gibt weiß und schwarz, oder?
Grau und schwarz.
Okay, grau und schwarz. Ja. Ein graues Weiß.
Aber das Grau, das, also wir hatten das in Grau und das ist echt.
Das ist so leicht bläulich. Also ich habe jetzt häufiger. Nee?
Es ist vielleicht so ein bisschen grünlich.
Witzig, nicht blau. Aber da sieht man mal, wie unterschiedlich die Wahrnehmung von Farben ist. Aber diese Lackierung habe ich jetzt häufiger auch bei Autos gesehen, interessanterweise. Also es ist eine sehr ähnliche Lackierung.
Also es sieht sehr hip aus. Es ist sehr
sieht sehr edel aus, das stimmt. Ja. Sieht sehr edel aus und wie gesagt, gibt es noch in Trapezrahmenform und dann auch wahlweise noch mit, also es kommt pur ohne Gepäckträger, ohne Schutzbleche, aber die kann man dann während des Einkaufs quasi online dazu buchen und dann ist man so bei um die 1.000 €, gerade sind sie ein bisschen günstiger, je nachdem, was es da noch für Aktionen gibt. Und aktuell ist die Rohversion, sag ich mal, in der Aktion sogar für 949 € zu haben.
Ja, und die Schutzbleche, die passen richtig gut, die sind richtig stabil, die würde ich mir auf jeden Fall mit dazu bestellen.
Und es wirkt nicht angeklatscht, muss man auch so sagen. Also es ist schon vernünftig integriert und sieht gut aus. Das ist ja auch toll mal wichtig.
Ja, absolut. Zum Gepäckträger kann ich sagen, der ist relativ wuchtig.
Mhm. Also da haben sie es nicht so hingekriegt? Okay.
Das sieht nicht so smart und nicht so sexy aus.
Ja, muss halt jeder wissen, wie er sein Rad einsetzt. Ja, also ich persönlich bräuchte, kann ich bei meinem Rucksack dabei, aber je nachdem, was du für einen Einsatzzweck hast, musst du dir das halt überlegen.
Schaut sich an. Sieht Cargo aus dann.
Genau, dann sieht es sehr nach Cargo aus, richtig, ja. Ja, dann haben wir noch ein anderes Bike getestet und zwar ist das ein E-Faltrad, das Naxus 204057, ein sehr holpriger Name für ein E-Bike. Das kommt für 666 € daher. Wie kommt das? Also wie kann man ein 666 € Bike bauen? Wie ist die Ausstattung? Was kriegt man dafür?
Ja, wie kann man das machen? Natürlich, indem man das direkt aus China importiert, in Lager in Polen steckt und dann über den Zwischenschritt dann an die Endkunden schickt und somit bleiben erstmal natürlich Händler aus und ja, also ich weiß gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll, weil das, also man kriegt für die 666 € schon richtig viel Fahrrad. Ja, das ist schon bemerkenswert, also ich meine, da ist eine Shimano-Gangschaltung dran, es hat 7 Gänge, Gepäckträger, Schutzbleche, Leuchtanlage, 360 Wattstunden Akku, eine Federgabel, die sogar funktioniert, das ist Wahnsinn, ja, und das ist nicht schlecht, das Fahrrad. Was natürlich bei so Sachen ein bisschen problematisch ist. Ich meine, ich hatte einen riesigen Spaß mit diesem Faltrad. Mhm. Habe es halt ausgepackt, Schlüssel umgedreht und war dann so ein bisschen unterwegs. Und dann, weil ich mir vorher gar nicht so ganz genau angeguckt habe, habe ich dann unterwegs gemerkt, oh, was ist das denn? Sieht so ein bisschen aus wie so eine Kong-Klingel. Ist aber ein Gasgriff oder ein Gashebel.
Ah, okay.
Und das ist halt richtig lässig, mit dem Daumen dann diesen Hebel zu betätigen. Und dann fährt das Ding auch knack 25 km/h. Aber ist natürlich nicht erlaubt, Leute, ja. Nicht machen, nicht im Straßenverkehr benutzen. Ich habe es trotzdem gemacht. Ich musste es ja testen und genau. Aber wäre so natürlich nicht offiziell erlaubt. Da muss dann jeder selber wissen, was er damit anfängt mit dieser Information. Ist dann offiziell nur für Privatgrundstücke gedacht.
Ja, aber es ist ärgerlich, dass es halt mitgeliefert wird. Man könnte ja auch gleich sagen, wenn man dann so ein Hersteller ist, Mensch, für die europäische Variante, ich verzichte jetzt mal da drauf. Ja, das ist ja vielleicht auch nicht so kompliziert, aber dann musst du wahrscheinlich wieder an jedes Bike ran und musst es dann für den europäischen Markt machen. Wir sehen es jetzt ja bei einigen chinesischen Bikes, die dann kommen. Die haben dann drei verschiedene Varianten und eine ist dann eben Standard Europa. Und das hält dann eben all diese Kriterien ein, ne? Aber das ist hier leider nicht der Fall.
Genau, ja, das ist auch immer ein bisschen schwierig, selbst wenn dann der Gasgriff vielleicht nicht montiert wäre, schicken die ja meistens doch einen mit, den man dann noch ankabeln kann. Ja. Und selbst wenn der dann halt da nicht ist, deshalb habe ich am Anfang gesagt, weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll oder was ich dazu sagen soll, weil auch dann bin ich mir nicht so ganz hundertprozentig sicher, wie aussagekräftig das CE-Zeichen und die DIN-Nummer ist, die da dran genagelt ist. Ja, jetzt lasse ich einfach mal so stehen. Aber um aufs Fahrrad zu kommen, das Ding funktioniert, das ist echt cool, das ist top verarbeitet, da gibt's überhaupt nichts zu sagen. Das Einzige, was ich machen musste, war den siebten Gang ein bisschen nachzustellen. Da wollte das Schaltwerk nach dem sechsten Gang nicht mehr, ist aber keine große Sache. Ansonsten, ja, da sind Scheibenbremsen dran, dieser Faltmechanismus funktioniert
gut. Wie geht der? Ja, super. Klemmt der oder ist der wirklich geschmeidig?
Überhaupt nicht. Okay. Das ist auch kein großer Unterschied zu einem Dahonfaltrad im Bereich 600 Euro ohne E-Antrieb. Das, ja, also.
Wenn man es auspackt, die Frage ist natürlich, wie es dann im Langzeittest ist, aber gut, das können wir jetzt nicht beurteilen. Aber was ich nochmal interessant finde, um jetzt da nochmal zwischenzugehen, also auch nochmal auf das Thema, wie legal ist sowas, man sieht ja schon, die Räder können so produziert werden zu diesen Preisen. Und man kriegt auf jeden Fall eine vernünftige Qualität. Die Frage ist dann am Ende, wie gut ist das abgenommen und wie kompatibel ist das mit hier und mit den Regularien. Aber das werden wir jetzt ja häufiger sehen. Wir werden häufiger diese Bikes sehen. Wir sehen Direktvertriebe. Das machen wir vielleicht nochmal im nächsten Podcast, wo es dann auch nochmal eher darum geht, was wird uns 2022 erwarten. Da werden wir sicherlich dieses Thema nochmal aufgreifen, weil wir werden damit konfrontiert und vor allen Dingen die Konsumenten, die werden in Zukunft auch immer mehr günstigere Räder sehen, ähnlich wie dieses.
Ja, gute Qualität mit Abstrichen möchte ich noch sagen, denn den großen Abstrich machst du natürlich immer bei dem Antrieb und bei der Steuerung, denn du hast bei diesen günstigen Rädern immer nur einen ganz einfachen Drehsensor, das heißt, der Motor schiebt, wenn du die Pedale drehst. Meistens ist das nicht wahnsinnig gut abgestimmt, was sich dann halt natürlich irgendwann danach anfühlt, dass du halt die Pedale einfach nur ein bisschen bewegst und der Motor halt schiebt. Entsprechend brauchst du auch viel Energie, braucht der Akku viel Energie, weil du natürlich nur noch wenig eigene Muskelkraft ins System gibst. Das heißt, das fühlt sich nicht sehr natürlich an und macht daher für lange Strecken aus meiner Sicht auch nicht so viel Sinn. Wenn man jetzt aber irgendwie mal davon ausgeht, das Ding wäre legal und man würde es im Straßenverkehr benutzen und hätte irgendwie 2 Kilometer morgens zur S-Bahn, dann wäre das natürlich eine ganz große Stärke von so einem 660-Euro Fahrrad. Weil, ja, also viel mehr bräuchte man dann auch für die 2 Kilometer nicht.
Ja, von der Optik her ist es sicherlich gewöhnungsbedürftig, wird nicht jedem so gefallen. Es sieht halt so ein bisschen altbacken aus, aber finde ich zumindest, aber ist ja wie gesagt auch immer im Sicht des Betrachters, ob man es schön findet oder nicht. Das Display, da sagtest du noch zu mir, glaube ich, dass es nicht ganz so gut ablesbar sei, vielleicht im Hochsommer?
Vielleicht im Hochsommer, das kann ich aktuell leider nur vage voraussagen, denn
wenn es mal wieder schön ist, dann kannst du es nochmal rausholen.
Ja, weil im Moment haben wir jetzt nicht so das krasse Licht draußen.
Ja.
Auch schon ein paar Wochen. Der ein oder andere kennt das wahrscheinlich. Aber ja, man kann das schon sehen, aber die Vermutung liegt hier schon nahe, dass wenn da bei 30 Grad die Sonne hochsteht, dass da nicht mehr so viel ablesbar ist. Ist aber am Ende auch egal, weil mit den Unterstützungsstufen wird man wegen der fehlenden Abstimmung sowieso immer hinter drei unterwegs sein und dann bewegst du die Pedale und das Ding fährt und fertig.
Das waren die beiden E-Bike-Tests.
Genau, guter Schlusspunkt, oder? So, und wir haben noch mehr Tests gemacht. Christian, du hast dich nämlich mit einer elektrischen Fahrradpumpe vergnügt. Auch mit so einem China-Ding, der
wie sich das anhört.
Zyk Plus A8. Mhm. Erzähl mal, du hattest sichtlich Spaß dabei, ne?
Ich hatte so unglaublichen Spaß dabei. Also ich muss vielleicht ein bisschen weiter ausholen. Ich bin hier bei uns in der Familie der Aufpumpbeauftragte. Immer wenn irgendein platter Reifen ist, dann werde ich gefragt, pump doch mal auf und so. Ich habe schon einige Luftpumpen durch, also so Standluftpumpen mit allen Vor- und Nachteilen. Die stand einmal mal bei mir unten im Fahrradraum. Und wurde dann aber irgendwann mal geklaut, ja. Aber ist vom Prinzip her super, weil du kannst halt relativ schnell mit wenig Kraft Luft aufpumpen, hast das Manometer in Sichtweise, also eigentlich eine super Luftpumpe. Dann wurde sie geklaut, dann habe ich rumexperimentiert mit diesen kleineren Handluftpumpen. Da hat mich immer gestört, dass es kein Manometer gab und dass es halt so lange dauert. Da habe ich dann eine gefunden mit dem Manometer. Aber dennoch, es macht alles irgendwie nicht so viel Spaß. Und dann kam ich über ein Staubsauger zur elektrischen Luftpumpe, denn ich habe hier einen Akku-Staubsauger gekauft für zu Hause und auf einmal waren alle in der Familie total begeistert und wollten nur noch saugen, hat vorne so Licht und so und einen kleinen Wendekreis, mein Sohn war ganz begeistert, und dann dachte ich auch bei den Luftpumpen, da gibt's ja diese elektrischen, habe mich dabei nie rangetraut und dann habe ich mal eine geordert und ausprobiert und dachte, das würde jetzt alle Probleme lösen beim Luftaufpumpen. Und so bin ich da dran gekommen. Und das Ding ist dann angekommen, ich habe es ausgepackt und sah schon mal alles ganz gut aus.
Das klingt schon mal gut. Und das ist das neueste Modell, ne, von dem Hersteller. Die haben auch noch mehr.
Ja, also es gibt mittlerweile wirklich viele Hersteller, selbst Xiaomi stellt sowas her. Also viele haben diese elektrischen Luftpumpen. Das ist auch wie viele eben ein chinesischer Hersteller. Und es ist ihr Topmodell, was auch wirklich hübsch ausschaut, wertig ist. Wenn du die Verpackung bekommst, ist eine komplette Papierverpackung, dann ist da drin eben die Luftpumpe. Du hast einen flexiblen Luftschlauch mit einem Schraderventil, also was da auf so ein Autoventil passt. Du hast einen Adapter für ein französisches Ventil für Fahrräder. Du hast einen Adapter für Bälle, so eine Ballnadel. Du hast sogar einen Adapter, wo du Ballons mit aufpumpen können sollst. Und es wird geladen, was ich auch gut finde. Häufiger hast du dann ja ein Micro-USB-Kabel hier, USB-C, ist auch super. Und dann noch eine Aufbewahrungstasche. Und wie gesagt, alles war ziemlich hochwertig verarbeitet. Was mich gewundert hat, nur als es kam, es war doch schwerer, als ich dachte. Also es wiegt wirklich so um die 500 Gramm, 461 Gramm, aber da ist halt auch viel drin, ne? Da ist ein relativ großer Akku drin und das Ding muss ja auch wirklich was schaffen. Und das, ja, habe ich dann voll gemerkt, als ich es angeschaltet habe.
Ja, das wollte ich gerade fragen. Also zu dem Anschalten kannst du gleich noch mal was sagen, aber das soll ja tatsächlich auch Autos aufpumpen, ne? Und da braucht man ja schon ein bisschen Gewalt für.
Da brauchst du Power. Genau, also aber theoretisch.
Hast du nicht probiert, weil du kein Auto hast, ne?
Ich habe kein Auto, aber ich gehe mal davon aus, dass es funktioniert. Dann dauert das Aufpumpen vielleicht ein bisschen länger. Dazu kann ich nachher noch was sagen, aber letztlich.
Kannst ja morgen mal bei dir in der Straße ein paar Reifen
aufpumpen. Kann ich mal ein paar. Ich habe meinen ganzen Fuhrpark hier aufgepumpt, aber ich kann auch mal die Nachbarn dann beglücken und kann das Auto aufpumpen, genau.
Aber ich hab ja gehört, dass man das auch sofort merkt wahrscheinlich, wenn du mit dem Teil fremde Autos aufpumpen würdest.
Genau, also es ist nicht leise. Also es ist so, wenn du das Ding anschaltest, dann hörst du schon so ein ganz, ganz leises Summen. Und wenn du dann nochmal auf den Ein-Ausschalter drückst, dann fängt dieses Ding wirklich unglaublich an. Du merkst, wie so ein Kolben da pumpt, pumpt, pumpt. Es vibriert alles und es ist extrem laut. Also was heißt extrem laut? Es ist hörbar. Das heißt, in deiner Mittagspause solltest du es nicht tun und du kannst nicht im Geheimen aufpumpen. Das ist auch so ein kleiner Nachteil, aber das ist einfach wahrscheinlich bei jeder Pumpe so, die elektrisch funktioniert, weil der Kolben eben angetrieben werden muss.
Ja, und was denkst du, wie lang so der Akku hält? Wie viel Reifen kann man damit aufpumpen?
Ah, da gibt es verschiedene Angaben, aber das ist natürlich immer davon abhängig, wie stark der Reifen gefüllt werden muss. Also ich habe mal getestet, einen Reifen, der noch so 0,6 Bar hatte, so ein typischer Platter, der wirklich unangenehm ist, aber du hast vielleicht noch keinen Bock, es aufzupumpen, wenn es dann auf 3,1 Bar...
Halt, stopp, muss ich einhaken. Leute, niemals wie Christian bis 0,6 Bar fahren, weil das ist platter als Blatt und da muss man auf jeden Fall aufpumpen vorher.
Ja, absolut. Also ich bin noch nicht damit gefahren. Ich will nur sagen, das Rad hatte da 0,6 Bar, als ich es rausgeholt habe. Das habe ich seit Sommer nicht mehr, bin ich nicht mehr gefahren. Und dann dauert es so eine Minute und dann ist aufgepumpt. Und zu deiner Frage, also du kannst sicherlich 10 bis 20 Mal pumpen, aber das müsste ich nochmal genauer testen. Weil es ist halt schwer zu sagen, ne, wie stark pumpst du was auf. Dann ist vielleicht mal ein Auto dabei, vielleicht ist mal ein Fußball dabei. Aber ich sag mal so, ein Normalszenario wäre ja, du packst es dann an dein USB-C-Kabel, lädst es auf und dann steht's da und dann schnappt sich das jeder und kann immer aufpumpen.
Ja, aber cool, das hört sich ja schon an, als würde das auch einiges schaffen dann mit dem.
Genau. Also vom Prinzip her ist es dann so, du hast halt deine Pumpe, schließt den Schlauch an, schraubst den Schlauch an die Pumpe, schraubst die andere Seite an dein Ventil, beziehungsweise erstmal einen Adapter dran und dann an dein Ventil. Und dann stellst du ein, was du aufpumpen willst. Dein Fahrrad, dein Motorroller, dein Auto, dein Fußball. Also das kannst du alles einstellen. Gibt's ein
sind
Ziel,
sogar Zielwerte hinterlegt. Ne?
Sind das Zielwerte cool. hinterlegt. Also gibt auch einen freien Modus, da kannst du noch selbst wählen. Drückst auf den Knopf und dann wird so lange gepumpt, bis der Zielwert erreicht wurde. Und dann schaltet das Ding ab. Das heißt, du kannst in der Zeit alles Mögliche machen, musst dich um nichts kümmern und dann ist dein Reifen aufgepumpt.
Ja, und dann hattet ihr darüber hinaus noch andere Einsatzzwecke mit der Luftpumpe, ne?
Hatte jemand geflüstert. Ich habe ja Kinder. Also erstmal, was natürlich toll ist, gibt eine Taschenlampenfunktion. Das finden ja Kinder auch toll, aber es ist auch wirklich sinnvoll, weil wenn es dann etwas dämmerig wird, dann kannst du damit deinen Ventil dann auch finden und so. Aber du kannst zum Beispiel auch so Spiele machen wie, ich halte den Finger drauf vorne und gucke, wie stark muss ich meinen Finger drauf drücken, bis der Zielwert erreicht ist. Und große Erwachsenenfinger funktionieren besser als kleine Kinderfinger. Dieses Motorgeräusch oder dieses Pumpgeräusch hat mein Sohn genutzt, damit er mit seinem Spielmotorrad spielen kann und das Geräusch vom Motorrad nachahmen konnte.
Ja, das aber du kannst, nicht schlecht.
Ja, ist gut, aber du kannst auch sinnvoller sein. Also den Ball habe ich dann aufgepumpt, der lange hier rumlag und keine Luft hatte. Und es gehen sogar Luftballons, wenn du es so festhältst und nicht pusten willst.
Na, cool. Ja, also für wen die Luftpumpe geeignet wäre, hat sich dann damit auch erledigt, oder?
Also für mich.
Ja, für dich.
Nein. Also eigentlich
Technikverliebten Familienvater, der auch noch zum Reifenbeauftragten auserkoren wurde.
Genau. Oder es ist halt auch für Leute da, die wirklich einen relativ großen Fuhrpark haben mit verschiedenen Fahrzeugen und einfach immer eine Luftpumpe dabei haben wollen und vor allen Dingen nicht pumpen wollen. Also das ist halt wirklich so einfach damit.
Also ich würde es mir auch in den Rucksack packen, jeder kennt's. Du bist irgendwie unterwegs mit dem MTB und hast halt viel Luft im Reifen.
Mhm.
Und wenn du da halt mal den Druck wechseln willst unterwegs, dann da mit einer kleinen Handpumpe rumzumachen, das macht einfach, sind wir ganz ehrlich, macht einfach keinen Spaß. Was kostet das Ding?
Ja, das kostet so um die 60 Euro direkt im Shop von Cyclus. Wir verlinken drauf. Manchmal gibt es das auch bei Amazon, aber aktuell bei denen halt direkt. Ja.
Und es gibt auch 5% Rabatt mit einem Code von uns.
Ich hätte nicht gedacht, dass elektrische Luftpumpen so viel Spaß machen. Aber es ist ein bisschen so, habe ich auch gedacht, wie bei E-Bikes. Du hast schon ein gutes Produkt, das Fahrrad, dann baust du einen Motor ein, dann wird es bei den meisten Modellen besser. Und so ist es hier bei der Luftpumpe. Finde ich auf jeden Fall auch.
Ja, cool. Drittes Thema. E-Bike, was Unfälle erkennen könnte, bevor sie passieren.
Ja,
als ich das entdeckt habe, war ich ja ganz stolz, weil wir sind ja vor kurzem umgezogen und die Hochschule Niederrhein tüftelte an einem Projekt und da war ich dann ganz stolz auf meine neue Stadt. Und genau, das mal dazu. Und zwar basteln die an einem Projekt, an einem 5G-E-Bike, was quasi dermaßen vernetzt sein soll und ist, dass es quasi verschiedene Gefahrensituationen für Fahrrad- und E-BikerInnen erkennen kann, quasi noch bevor sie passieren.
Das abgefreakt, Christian. Das hört sich super abgefreakt aus. Das hört sich so ein bisschen an wie, weiß ich nicht, Amazon wollte immer sowas machen wie Predictive Shopping. Also, dass quasi dir schon was geliefert wird, obwohl du es noch gar nicht bestellt hast, anhand der Dinge, die du davor bestellt hast. Aber hier geht's eigentlich um dieses Thema Vernetzung. Also, letztlich, wir können alle im Straßenverkehr aufpassen. Und wenn dann mal so eine Autotür aufgeht, dann ist halt die Frage, passiert da was oder passiert da nichts? Aber in dem Fall ist es so, dass halt alle Verkehrsteilnehmenden, also auch Autos, Fahrräder, so ist das große Ziel, miteinander kommunizieren. Das heißt also, dass dann in dieser Cloud oder in diesem System dann klar ist, wo du lang fährst als Fahrradfahrer, E-Bike-Fahrer, ist es klar, da steht das Auto und es ist klar, da geht die Tür auf. So muss man sich das vorstellen. Und dadurch, dass beide ja wissen, was passiert, soll dann nichts mehr passieren können. Wird entweder Erfahrene gewarnt oder vielleicht in Zukunft gibt es sogar eine Bremse, die dann anzieht. Also das dichte ich jetzt dazu. Also da sind viele Dinge möglich. Oder stell dir vor den toten Winkel beim Abbiegen von einem LKW. Hier bei uns ganz in der Nähe steht wieder ein weißes Fahrrad, weil einfach ein Fahrradfahrer umgenietet wurde von einem LKW, weil der diesen Fahrradfahrer nicht gesehen hat. Und klar, da gibt es auch viele, viele Möglichkeiten, das zu ändern. Aber wenn die wirklich miteinander sprechen würden, diese Fahrzeuge, dann könnte man sowas in Zukunft vermeiden. Und das ist eigentlich dieses Forschungsprojekt.
Das könnte, wenn dann quasi, da muss aber auch wirklich alles vernetzt sein. Also ich finde das ein total interessantes Thema. Also klar, diese tragische Situation, wo LKWs im Winkel den Fahrradfahrer nicht sehen, das ist ja leider ein bekanntes Thema. Da hat sich ja unser altes Verkehrsministerium auch lange dagegen gesträubt, dass man da endlich diese scheiß Kamera installiert oder diesen Sensor. Das ist ja jetzt doch der Fall. Das heißt, damit sollte das schon mal echt weniger werden. Mit sowas, mit so einer Vernetzung könnte das natürlich noch ja auf ein ganz anderes Niveau gehoben werden. Denn theoretisch könnte auch der Aussteigende aus dem Auto, dann würde das Auto sagen, nee, pass auf, die Tür, genau, die geht jetzt überhaupt nicht auf, weil da hinten kommt ein Fahrrad.
Richtig.
Das ist natürlich wieder auf anderen Ebenen gefährlich, weil irgendwann denkt man überhaupt nicht mehr selbst und lässt nur noch alles, ja, der Kommunikation zwischen den einzelnen Fahrzeugen, das ist auch nicht gut. Aber prinzipiell ist das natürlich, finde ich das sehr, sehr cool und sehr, sehr wichtig, dass da in dieser Richtung geforscht und ausprobiert und getüftelt wird. Anderes Thema, was natürlich auch noch leider in ferner Zukunft liegt, wäre natürlich, man braucht auch entsprechende Datenraten, um diese Daten auszutauschen. Das geht mit unserem Netz in Deutschland leider noch nicht so wahnsinnig gut.
Das ist genau das Lustige. Also ich meine, dieses Projekt heißt Car2Bike.5G und 5G rekurriert quasi auf das 5G-Netz. Und bei den Forschern war das so, die mussten extra eine 5G-Antenne aufbauen, weil sie nicht genügend Empfang hatten. Also das zeigt dann auch so ein bisschen, die Idee ist toll, aber wir sind noch sehr weit davon entfernt. Erst wenn es das gibt, dann wird es dieses Internet der Dinge geben und dann wird es da auch tatsächlich erste Anwendungsfälle geben. Erstmal geht es, glaube ich, darum, in welchen Szenarien tatsächlich sinnvoll ist, dass diese Fahrzeuge miteinander kommunizieren. Und vor allen Dingen auch, welche Nutzeroberfläche dann so ein Radfahrer braucht. Also du hast es ja von der Tür erzählt, dass dann die Tür vielleicht beim Auto nicht aufgeht. Aber wie wird so ein Fahrradfahrer dann, so eine Fahrradfahrerin dann informiert? Ist das ein Tablet? Ist das ein Handy? Das ist ja alles noch unklar. Also die quasi so die Schnittstelle zum Fahrradfahrer, allem, ne? Zur Fahrradfahrerin.
Ja, vor allem, wie ist es dann gesteuert? Also geht dann beim Auto die Tür nicht auf oder die Tür geht auf und das Fahrrad geht voll in die Eisen. Also das ist ja dann auch wieder so eine Sache, das ist ja so auch wie beim intelligenten Fahren, das geht ja dann auch irgendwann richtig in die Ethik rein, was, wann, wie, wo passiert, wenn auch was dann nicht mehr vermeidbar wäre. Ja,
ja. Krasses und Thema. Und wie stark halten sich Menschen da auch dran? Also was kannst du Menschen zumuten? In welchen Situationen ist was wie besser? Ja, und wie praktisch ist es vor allen Dingen? Ich stelle mir gerade, also ich glaube auf dem, oder es gibt in dem Video, es gibt auch ein Video dazu, wie die es gemacht haben, umgesetzt haben oder wie sie es gerade erforschen, sieht man auf dem Fahrrad oder E-Bike ist es in dem Fall ein Tablet vorne auf dem Lenker. Das ist natürlich jetzt toll, weil es ist ein Test, aber es ist natürlich vollkommen unpraktikabel dann in Zukunft. Also da muss es irgendwie andere Systeme geben.
Ja, das wird dann auch alles kleiner und schneller. Besser. Und besser. Aber vielleicht sollten wir für den Moment mal damit anfangen, dass auch vielleicht Leute im tiefsten Schwarzwald eine WhatsApp schicken können und dann fangen wir an, Fahrräder und Autos und andere Verkehrsteilnehmende
und intelligenter zu machen,
dass die sich nicht mehr in die Quere kommen.
Oder selbst bei mir, ich möchte auch zu Hause telefonieren können, das kann ich aktuell nicht, weil das Netz zu schwach ist, telefoniere ich über WLAN. Also ich meine, selbst in urbanen Gegenden haben wir das und ich meine, da sind die Ballungsräume und wenn wirklich alle Geräte miteinander kommunizieren sollen, brauchst du vielleicht nicht 100% Abdeckung, aber irgendwie sowas wie 99 oder so. Ne?
Ja, ich denke mir bei sowas oft, manchmal, wenn ich doch mal im Auto sitze und im Stau stehe, warum ist das denn heute noch nicht möglich, dass man intelligent Autos oder Verkehrsteilnehmer, es hat ja sowieso mittlerweile jeder irgendwie Navi mitlaufen, so leitet, dass es überhaupt nicht zu einem Stau kommt?
Das ist auch in dem Forschungsprojekt ein Thema. Ja.
Beziehungsweise dann auch in der Stadt so zu leiten, dass die Emissionen eingehalten werden, dass man keine Verbotszonen einrichten muss, dass die Luftqualität stimmt, so dass man Autos dann vielleicht auch anders verteilt in der Stadt, anders leitet. Das frage ich mich so oft, warum ist da dann, oder ich hab's noch nicht davon gehört, dass da jemand dran ist oder dass.
Ja, aber das wird dann kommen und auch Unfälle vermeiden wäre natürlich damit auch möglich. Also wenn alle Verkehrsteilnehmenden einigermaßen entspannt laufen können, fahren können, wie auch immer.
Klar, wenn die Auslastung natürlich dann auch auf einzelnen Strecken nicht so ist.
Dann hast du teilweise diese Gefahrensituation auch nicht mehr und dann wird alles entspannter. Ja. Und das ist sicherlich ein Thema der Digitalisierung, aber dafür gibt es jetzt gerade habe ich heute gelesen, umbenanntes Ministerium, das heißt nicht mehr Ministerium für Verkehr und Innovation oder Digitalisierung, sondern Ministerium für Digitalisierung und Verkehr. Also es wurde umgedreht, da sieht man schon, dass da auf jeden Fall jetzt der Schwerpunkt drauf liegt.
Ja. Das klingt
zu. Okay, dann wünschen wir mal auch der Regierung eine gute Arbeit, dass es uns allen besser geht, noch besser geht. Und wir sind mit dem Podcast zu Ende. Am Ende, es ging um vernetzte E-Bikes, die Unfälle vermeiden helfen. Wir hatten Spaß mit elektrischen Luftpumpen und wir haben zwei E-Bikes getestet. Das Radmischen von Rad-Powerbikes und es ging dann noch um ein E-Faltrad aus Fernost.
Wenn euch der Podcast gefallen hat und unsere Themen gefallen hat, Leute, gebt uns unbedingt Rückmeldung. Wir müssen mal wissen, ob ihr das hört, ob ihr das gut findet, ob ihr das schlecht findet oder ob wir hier einfach nur in die Mikros reinfaseln und keinen interessiert. Gebt uns hier zur Rückmeldung und dann sehen wir uns, glaube ich, im nächsten Jahr.
Wir sehen uns dann im Januar wieder. Wir hören uns wieder. Wir sehen uns dann hier über die Videoverbindung. Genau. Und bis dahin, also ich esse jetzt noch ein paar Kekse. Simon, ich habe runtergeschaut. Also hier liegt jetzt ordentlich Schnee. Du hast ja jetzt ein Häusle. Du musst jetzt aus Schnee räumen diesen Winter. Freust du dich?
Wenn Schnee fällt, dann freue ich mich natürlich und dann räume ich auch gerne den Schnee.
Sehr gut.
Das ist gar
wieder
kein
ein Workout
Problem.
Gegen die Kekse.
Bei mir fliegt hoffentlich, legt sich hoffentlich keiner vor der Tür.
Alles klar. Gut. Dann macht's gut da draußen und tschüss, Simon. Ciao, ciao.
Tschüss, ciao.
E-Bike News, der Podcast.